Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe sehr gerungen, was für einen Text ich in diese Zeit hineinlege, wo ich mit uns ermutigen kann. Und ich habe gedacht, wir müssen lernen, in dieser Zeit Position zu beziehen. Bisher ist alles einigermaßen so gegangen. Aber wie sieht es jetzt in dieser neuen Krisensituation aus? Ich lese im Hebräerbrief Kapitel 12, da steht geschrieben, dass der Himmel und die Erde nochmal richtig erschüttert werden soll. In jeglicher Hinsicht. Damit das, was unerschütterlich ist, sichtbar wird. Und dann endet dieser Teil damit, mit diesem Erschütterungsteil, mit dieser Negativverheißung. Darum, weil wir aber ein Reich empfangen hat, das nicht erschüttert wird. Und jetzt kommen ein paar Anweisungen für uns. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Ich empfehle, das nochmal zu Hause zu buchstabieren in Hebräer 12, Vers 26 bis 28. Ich habe das hier auch nochmal extra aufgeschrieben, damit man sich das besser merken darf. Aber wie beziehe ich denn jetzt Position in der Zeit, wo Corona schon mal den ganzen Erdkreis richtig erschüttert hat? Und wir dachten, das wäre es schon, jetzt gehen die Zahlen wieder nach oben und man fragt sich, wo soll das wieder hinführen? Und ich habe oft gedacht, ich möchte kein Politiker in dieser Zeit sein. Was hat es alles für Diskussionen gegeben? Und jetzt kommt die Kriegssituation und die Flüchtlingssituation bei uns ganz dicht dran. Und insbesondere die Älteren unter uns, die wissen noch, wie das ist, wenn man alles verlassen musste. Und es war bezeichnend, wie viel von den älteren Geschwistern sofort als erstes reagiert haben, wie es darum ging, Sachspenden zusammenzulegen. Mich hat sehr bewegt, wie eine ältere Schwester, die kaum gehen konnte, mit einem Bettlaken und mit einem Bettzeug kam, die kaum die Treppe hinten runter kam, um das abzugeben. Sie kannte das noch, wie man auf Flucht unterwegs ist. Und hier merken wir nicht nur an der Benzinzapfsäule, dass es auf einmal auch uns betrifft. Und die Frage ist, wie bezieht man in dieser Krisensituation wirklich Stellung? Und da will ich uns einige Punkte geben, die uns vielleicht helfen können, in dieser Zeit Position zu beziehen, damit wir nicht irgendwie nur komisch diskutieren, was die Medien sagen. Die Medien sagen dieses und die sagen jenes, hörst du russisches Fernsehen, hörst du eine andere Meinung. Und man sagt ja selbst in der Kriegssituation stirbt die Wahrheit als erstes. Es wird überall gelogen, dass sich die Balken biegen. Das ist in der Ehekrise schon so und das setzt sich fort, auch wenn Menschen gegeneinander kämpfen. Ich nehme euch mit hinein in eine Geschichte, die ich oft in andere Richtungen gepredigt habe, eine der Geschichten, die mir sehr nachgegangen sind über die ganzen Jahre hin. Es ist die Himmelfahrtsgeschichte, wie Jesus seine Jünger mit nach Betanien nimmt. Daher haben wir damals auch unser Sozialwerk, Netzwerk Betanien genannt. Betanien, da nimmt der Jesus seine Leute mit in einer Krisensituation, die damals viel radikaler war wie hier. Ich nehme euch noch mal kurz geschichtlich rein. Ganz Galiläa, da waren die Zeloten, die Untergrundkämpfer, die den Dschihad, den Jüdischen ausgerufen hatten, um die Römer aus dem Land zu treiben. Da waren die Römer, die Willkür hatten. Es gibt Geschichten, dass über mehrere hundert Meter ein Kreuz neben dem anderen aufgerichtet worden ist, wo die Menschen abgeschlachtet wurden. Das war nicht nur Golgatha, das war römische Strafaktion. Du hattest einen Herodes, der mal eben sagte, also ja gut, der Tanz war gut, ich will den Kopf von, und dann wird Johannes der Täufer geköpft. So mal eben, ohne Gerichtsverhandlung, mal eben ganz kurz. Das war die Situation, in der wir uns hier bewegen. Zwischen Widerstandskämpfer, zwischen römischer Willkür, zwischen Despoten, die als Unteroffiziere da eingeteilt worden waren, zwischen dem sammelt Jesus seine Jünger, und ich lese nicht, dass er gesagt hat, also nach mir wird Nero kommen, der wird es noch schlimmer machen, betet mal gegen Nero, betet mal gegen Cäsar, betet mal dieses oder jenes. Es ist sonderbar, wie Jesus Stellung bezogen hat in der Krisensituation, wo wir noch ganz weit weg sind. Können wir uns das ein bisschen vorstellen? In diese Situation hinein wird auch die letzte Hoffnung noch weggenommen. Jesus wird gekreuzigt, er steht auf. Und jetzt meinst du, jetzt geht's wirklich los. Jetzt der Auferstandene, der selbst durch Wände hindurchgehen kann. Jetzt geht's wirklich los. Die Jünger sind begeistert. Jesus, jetzt du mit der übernatürlichen, mit dem speziellen durch die Wand Gehleib, damit können wir was machen. Und dann sagt Jesus, nee, gebt acht. Ich nehme euch mit nach Bethanien. Bethanien, das war ein Ort, eine Schabbatmeile von Jerusalem entfernt, ungefähr 1 Kilometer, mehr dürfte man nicht gehen am Schabbat. Das war ein Ort vor den Toren Jerusalems, wo die Passants standen, wenn man aussätzig war und war geheilt, dann musste man sich ja waschen und dann durfte man sich den Priestern vorführen und dann wurde man wieder in die Gesellschaft eingegliedert. Das heißt, wenn man sich gesund getestet hatte. Das war eine absolut elendige Ecke. Der Talmud sagt, in dieser Ecke wurden sogar die Feigen nie reif. In diese Situation nimmt Jesus seine Jünger, er führte sie hinaus nach Bethanien. Das ist nicht das Bethanien, wo Lazarus wohnte. Das war ein bisschen weiter weg. Er führte die also in das Elendsviertel hinein. Und oft habe ich das in der Evangelisation gesagt, ich verstehe Jesus nicht, der macht so viele taktische Fehler. Dann sagt er dort, ihr gebt mal acht, wartet, bis ihr mit der Kraft angetan werdet und dann kommt Pfingsten. Ich hätte gesagt, gebt mal acht, ich versammle euch alle zu Pfingsten, wenn alle Touristen dann zum Erntedankfest da sind auf dem Platz der Heiden und da werde ich in die Himmelfahrt eingehen. So ein Stückchen hoch über den Podest stehen bleiben, sagen, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden und dann ein Stückchen weiterrücken. Das wäre meine Theorie gewesen. Stattdessen nimmt Jesus seine Jünger mit nach Bethanien. Und das ist eigentlich die Basis, weswegen ich meine, hier können wir daraus lernen, Standpunkt zu finden in einer Zeit, die schwieriger wird. Ich bin kein Prophet, der Schlimmes vorhersagt, aber in der Bibel lese ich, dass die Liebe in den Herzen der Menschen erkalten wird. Und deswegen ist so wichtig, dass wir als Christen wissen, wo und wie wir Stellung beziehen müssen in dieser Zeit. Und ich möchte deswegen den Text nehmen vom Herrn Jesus. Er führte sie aber bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Es ist für mich so eine Geschichte, Himmelfahrt, was bringt mir das eigentlich? Gott sei Dank, Jesus und der Sohn, die sind wieder vereint. Also das ist Familienzusammenführung, was Wunderbares, aber davon habe ich ja noch nichts. Also ist ja die Frage, was bringt Himmelfahrt in dieser Art und Weise für mich? Ich kann leicht erklären, wie das ist, was Karfreitag ist. Vor langen Jahren war ich mal eingeladen im Tränenpalast, der Übergang Friedrichstraße. Da hatten ein paar Leute festgestellt, von Karfreitag bis Ostern wollten sie dann Rockkonzert machen. Die hatten aber keine Ahnung, die kamen alle aus dem Osten, hatten den Raum gemietet, dann kamen sie schließlich zu mir und fragten, wir wollen am Karfreitag was machen, könnten Sie nicht kommen und eine Harley Davidson segnen? Und dann sage ich, nee, das mache ich nicht, ich segne euch. Und dann ging das ein Schrittchen weiter und er sagt, wir machen ja überall in der Stadt große Plakate und hängen die aus. Was soll man denn zuschreiben, was sie dann machen werden? Ja, ich sage, schreibt mal drauf, Predigt. Also am Karfreitag bin ich das erste Mal da gewesen, mit dem Kreuz unterm Arm auf die Tanzfläche, so kurz vor Mitternacht, und habe erklärt, was Karfreitag ist. Ostern fahre ich wieder mit dem Auto. Ich hatte das Kreuz oben auf mein Auto gelegt und es war interessant, bei den Doppeldeckerbussen vorbeizufahren, die Leute von oben zu gucken. Da kam ich Ostern an und pack das Kreuz runter, gehe Backstage zu den Leuten hin, die das Konzert machten und so weiter. Dann sagen sie, wow, was eine Performance, dass ich mit dem Kreuz dann ankomme. Und dann bin ich dann da und unterhalte mich mit denen. Und dann hatte die Frau vom Veranstalter von Karfreitag bis Ostern 2/3 vom Neuen Testament durchgelesen. Dann konnte ich ihr erklären, was Ostern war, aber bei Pfingsten, da war schon mehr so, das ist wie Meister Propper oder wie Aladdin mit der Wunderlampe, der Heilige Geist kommt. Aber Himmelfahrt? Und ich dachte, ja, für unsere Standortbestimmung ist es wichtig. So lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich philosophiere mal, weswegen Jesus seine Jünger mit nach Bethanien genommen hat, in einen Ort des Elends hinein. Und ich sag's euch, das wird uns auch irgendwann erreichen. Und es ist dann so wichtig, dass wir davon lernen, warum Jesus sie damit hingenommen hat. Also das Erste war, ich glaube, Jesus hat seine Jünger dort mit hingenommen, dass sie das Elend wirklich sehen konnten. Ich bin überzeugt, auf dem Weg nach Jerusalem sind sie oft durch Bethanien durchgegangen, aber da war Jerusalem das Ziel. So wie du und ich unseren Alltag gestalten, wir gucken die Nachrichten und sagen, ach, was ist das schlimm in der Ukraine, und wir ziehen einfach durch, wir gehen einfach dran vorbei. Das ist so, wie wenn ich Fußball gucke und die Schalker so schlecht spielen und ich sage, Mann, du Idiot, guck doch mal die Flanke darüber, da steht einer frei. Ich bin Schiedsrichter am Fernsehen, aber ich bin nicht mittendrin. Ich glaube, Jesus nimmt seine Leute ganz bewusst mit zu Orten des Elends und reißt sie komplett aus ihrem frommen Alltag heraus und sagt, ihr müsst wieder lernen, hinzuschauen. Standortbestimmung heißt, bitte aufstehen, deine Wohlfühlsituation vielleicht verlassen und mal mit Wolfgang zusammen zu Bonnys Ranch zu gehen, um mal zu gucken, was da ist. Oder wenn du Zeit hast, dann geh doch mal zum Bahnhof Zoo. Und schau dich mal um, nicht nur wie viele Westen da rumlaufen, die Hilfe anbieten, sondern schau dich um, wer in der Ecke sitzt und wartet, dass er irgendwie abgeholt wird. Wir alle kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir wissen, wie die Frommen so in ihrer Geschäftigkeit vorbeigegangen sind und, und. Und dann kommt dieser Ausländer vorbei und die Bibel sagt, dass sich ihm die Gedärme, so müssten wir das übersetzt haben, innerlich umgedreht hat, wie er dieses Elend gesehen hat. Der ist nicht vorbeigegangen, sondern der hat hingeschaut. Und ich glaube, Standortbestimmung heißt weniger über die politischen Situationen, über Corona, Ukraine, über Putin und wer hat Recht zu diskutieren, sondern sich aufzumachen und ganz bewusst nochmal hinzuschauen, an der Hand vom Herrn Jesus mitgenommen zu werden. Teil 1, Bethanien, Haus des Elends übersetzt. Da nimmt Jesus seine Leute mit hin. Martin, ich bin so dankbar, dass ich am Sonntag am Franz-Neumann-Platz mit euch sein durfte. Ich habe gesehen, was ich die ganze Zeit vermisst habe in meinen Bürotätigkeiten. Manchmal denke ich mir, den ganzen administrativen Müll den nagel ich hin, und ich gehe mit dir wieder los, weil ich brauche das, dass ich wieder merke, da ist der Herr Jesus zu finden. Da ist der Herr Jesus zu finden. Und ich muss wieder ganz neu lernen, hinzuschauen und es an mich heranlassen. Sozialarbeiter lernen normalerweise, du darfst dich nie mit der Not des anderen identifizieren. Aber wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, wir lernen von ihm, du musst dich mit der Not identifizieren lassen und da musst du für hingehen und musst schauen, sonst wirst du es nicht machen. Nur mit Fernsehsachen und Diskussionen ich sag's euch voraus, werden wir gut fromm sein. Du kommst auch irgendwie in den Himmel, aber du verpasst das dramatisch Gute, was Gott für dich hat. Bethanien, Teil 1. Gegen das Wegschauen. Teil 2. Bethanien gegen Stolz und Eitelkeiten. Ich glaube, wenn du an Orte des Elends gehst, bringt dein Nerzmantel überhaupt nichts. Ich meine, ihr habt das ja nicht, aber ich will das mal so ein bisschen überzeichnen. Ich weiß, ich habe vor langer Zeit über meinen Sohn, der hat der hat bei Mercedes gearbeitet und dann wurden blinde Autos verkauft. Und da habe ich für 2000 D-Mark damals noch einen 190er Mercedes bekommen. Seitdem, da bin ich mit Mercedes gefahren. Und jedes Mal, wenn ich zur Kirche gekommen bin, weil ich wusste, wir machen Armenarbeit, habe ich mich geschämt. Weil ich dachte, mit Stern kannst du nicht kommen. Und manchmal, wenn ich eingeladen wurde zum Seminar für Armenarbeit, dann habe ich weit von der Gemeinde weggeparkt, weil ich dachte, das passt nicht zusammen. Wenn du das Elend siehst, dann wirst du feststellen, bestimmte Eitelkeiten spielen auf einmal keine Rolle mehr. Da spielt es keine Rolle mehr, ob dein Wohnzimmer gepflegt ist, ob da Staubflocken überall weggesaugt worden sind, ob dein Auto durch die Waschanlage noch gekommen ist, ob du den Benzinpreis noch zahlen konntest oder was auch immer. Alles das, was uns jetzt so wichtig ist und das nicht schlecht ist. Also ich bin froh für eine staubfreie Wohnung. Also unser Staubsauger heißt Elise. Natürlich weiblich, damit ich sie nicht fahren muss. Ja, verstehe. Aber das ist absolut wichtig. Aber es gibt Zeiten, wenn der Jesus dich an der Hand nimmt, dann spielen bestimmte Dinge keine Rolle mehr. Und auch das sah ich prophetisch voraus. Derzeit geben wir, und hier bin ich für die Gemeinde sehr dankbar, immer noch aus unserem Überfluss ab. Aber was ist, wenn der Herr Jesus sagt, Paul, du hast doch 2 Jacken. Wozu brauchst du die 2. noch? Und dann ich sage, ach, das ist aber meine Lieblingsjacke. Wir kriegten von unserer Nachbarin, ja, hoffentlich hört sie nicht zu, eine Spende mit lauter guten Kleidersachen. Und dann klingelt sie gestern nochmal bei mir und sagte, oh, sie hat ein Lieblingsshirt von ihrer Tochter mit eingepackt. Da sind so viele Erinnerungen dran, ob sie das noch wieder rausnehmen dürfte. Versteht ihr? Wenn du in Bethanien bist und hast es mal gesehen, dann spielt es keine Rolle mehr, ob du dein letztes Hemd weggibst. Dann geht es darum, dem Armen aufzuhelfen. Ich glaube, deswegen hat Jesus seine Leute hingenommen. Darf ich noch ein drittes sagen? Ja, gegen das Wegsehen. Drittes, wenn Jesus dich mit nach Bethanien nimmt, wenn du bereit bist, mit dahin zu gehen, wenn er dich dahin bestellt, dann ist es gegen die eigene Machbarkeit. Ich könnte jetzt schon Anekdoten erzählen, was ich den 1,5 Wochen hier unten erlebt habe. Wie wir am letzten Wochen Donnerstag, glaube ich, haben wir erfahren, es kommt ein Schwung, der sollte Freitag kommen, Sigi. Und wir haben dann gesagt, wo legen wir sie hin? Und hier war ich zum ersten Mal richtig dankbar für Amazon, die dann geliefert haben über Nacht die Matratzen. Und dann war die Frage, wo kriegen wir das und das her? Du stehst auf einmal da und bist machtlos. Die eigene Machbarkeit kommt an die Grenzen heran. Das krasseste Beispiel, um euch da zu ermutigen, war, wie ich vor langen Jahren dazu gerufen wurde, samstags nachmittags ins Urban Krankenhaus zu kommen. Da war ein 20-jähriges Mädel, da hatte der Vater in ihren Armen ihren Freund erschossen. Und ich komme in die Psychiatrie hinein und dann erzählen sie mir an der Tür, wir bereiten sie ein bisschen vor, was nachher auf sie zukommt. Und dann komme ich da rein und dann sehe ich ein Mädel, das ganze Kleid von oben bis unten in Blut getränkt, weil der Vater in ihren Armen ihren Freund erschossen hatte in Neukölln. Sonnenallee. Und dann stehst du da, mitten in Bethanien am Ende und du hast nichts als leeren Hände, nichts als leere Hände, du hast nichts. Du stehst mit dem Rücken an der Wand und sagst, ich bin erstens kein Seelsorger für Krisenfälle, zweitens habe ich sowas noch nicht erlebt und drittens, ich bin so geschockt und viertens, das Mädel kann ja nur gebrochen Deutsch. Und da merke ich, wie lauter Weißkittel um mich herumstehen und da merke ich, wie der Geist Gottes sagt, leg hier einfach die Hände auf und bete, dass der Salam Gottes kommt. Die ganzen Weißkittel, die durften ja nicht anfassen, aber ich habe die Hände aufgelegt und habe sie in den Arm genommen und habe gebeten, dass der Salam Gottes auf sie kommt. Und dann bin ich gegangen mit ganz viel Angst im Herzen, weil mich hat man nie gelehrt, wie geht man mit so Situationen um. Jetzt erzählt sich das leicht. Aber am nächsten Tag fahre ich hin und dann habe ich vor der Tür gestanden und habe mein Leben Jesus neu gegeben. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du siehst meine drei Kinder und meine Frau, wenn die mich jetzt auch umbringen, wenn du mitgehst, will ich auch reingehen. Du stehst mit leeren Händen da und dann komme ich vor die Tür, da war der Onkel da. Später haben sie mehrfach bedroht, mich umzubringen. Selbst im Untersuchungsgefängnis habe ich nur überlebt, weil ein Wachhabender dazwischen gegangen ist. Wir sind hilflos in Bethanien und das ist gut so. Weil dann hört unsere eigene Machbarkeit auf. Wir können dann manche Sachen nicht mehr regeln. Wenn jetzt noch mehr Ukrainer kommen und die Leute fragen mich, wo tut ihr die denn alle hin, wo geht es dann? Ich weiß das auch noch nicht. Aber ich will mit leeren Händen da stehen und sagen, alles Herr Jesus, was du mir gibst, will ich gerne weitergeben. Und wenn es nichts anderes ist, als dass ich singe, Lord, keep your hands on them. Und gegebenenfalls danach in den Arm nehmen, weil das ist nonverbal. Da brauchst du keine Worte mehr für. Bethanien heißt, mit Jesus zum Haus des Elends zu gehen, die eigene Machbarkeit vielleicht beiseite legen. Was du machen kannst, das mach. Aber die wirklich ganz tiefen Sachen, die geschehen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und der Heilige Geist uns helfen muss. Gegen die eigene Machbarkeit. Bethanien heißt aber auch, einen langen Atem haben. Jetzt momentan ist die Ukraine in aller Munde drin, aber lass den Krieg mal ein halbes Jahr dauern, wie im Osten der Ukraine sowieso schon, wo wir uns dran gewöhnt hatten. Wenn die Flüchtlingslager wirklich überquellen, wenn die ersten Helfer müde geworden sind, sind wir das dann auch? Dann müssen wir ganz neu zu Bethanien gehen und sagen, okay, selbst wenn wir sagen, unsere schön renovierten Räume unten, die sind jetzt nach 2 Monaten absolut abgeranzt, unsere schöne neue Küche vielleicht schon mit erheblichen Gebrauchsspuren da, dass wir weiter mit Liebe unterwegs sind und sagen, Christen haben langen Atem. Das lerne ich in Bethanien, wenn es mir wirklich an die Eingeweide geht, mich umdreht, ich nur nicht nur ein soziales Pflaster verteile. Nach Bethanien gehen heißt aber auch noch eins besonders. Dass du mit Jesus gehst und den Text habe ich ja extra oben ganz lange gehalten. Er führte sie hinaus nach Bethanien und hob die Hände. Wie heißt es da? Und segnete sie. Ich glaube, in Bethanien kannst du einen Segen von Gott empfangen, den du sonst vor dem Fernseher nie empfangen kannst. Weil der Herr schon da ist. Er ist ja gekommen, um die Armen zu nehmen. Deswegen führt er seine Jünger hin und sagt, ich mache jetzt schon prophetisch, ich lege meinen Segen schon auf euch. Mein Segen soll auf euch kommen. In einer Kraft und einer Stärke, wie es bisher nie geahnt habt. Das ist Toronto-Segen plus. Es ist schön, unter dem Toronto-Segen hier einmal zu liegen und eine halbe Stunde einen Kicher oder einen Weinanfall zu kriegen, nach Hause zu gehen, betrunken vom Heiligen Geist. Aber ich sag dir, was wirklich trägt ist, wenn du gehst und sagst, okay, ich war mit dem Herrn Jesus unterwegs und er hat meine Schwachheit genommen, meine leeren Hände gefüllt, dass ich zum Segen sein sollte für viele. Standortbestimmung. Ich will nicht über Putin diskutieren und über den gerechten oder ungerechten Krieg. Könnt ihr übrigens ein Bibelstudium drüber machen oder Kirchengeschichte. Cicero hat angefangen, der alte Grieche, dann bis Luther hin. Und die Diskussionen werden wieder losgehen. Ihr liebe Gemeinde, wir diskutieren nicht darüber, sondern wir stehen auf und gehen mit dem Herrn Jesus dahin, wo das Elend unterwegs ist. Weil wenn ich in euch einen Segen versprechen kann, den werdet ihr dort kriegen, weil dort Jesus zu finden ist. Keiner, der sich einsetzt für den Bedürftigen, wird ohne Lohn sein. Hier lesen wir, er geht dorthin und er segnete sie. Und jetzt passiert was ganz Komisches. Er schied von ihnen. Auf einmal ist er nicht mehr da. Und ich sage, jetzt sind die Jünger durchgeknallt. Jetzt machen die nichts anderes, als dass sie auf die Knie fallen und ihn anbeten. Er ist nicht mehr da. Und das kannst du nur erleben, wenn du mitten in Bethanien warst. Wenn du das Elend gesehen hast, wie Gott dir die Hände gefüllt hat. Wenn du aufhörst mit politischen Diskussionen, wer der Richtige ist, wer der Falsche ist, wie lang der Krieg. Krieg ist immer schlecht. Und ich habe mir gedacht, unser Herr Jesus ist aufgefahren gen Himmel. So erklärt man Himmelfahrt. Damit wir als seine Kinder nach Bethanien gehen können. Und ich möchte mit euch die erste Stufe dieses Bethanien machen, indem wir vielleicht, wenn du kannst, auf die Knie gehst. Und für unsere Leute, jetzt sind sie ja nicht mehr da, jetzt sind sie ja unten, jetzt sehen sie das nicht, dass wir für sie beten, dass dieses Loch, was da ist, gefüllt wird durch das, was der Herr uns in die leeren Hände gibt, dass wir unsere Knie vielleicht beugen und beten für die russischen Soldaten, wie ich das vorhin gemacht habe, dass wir beten für alles das, was dir der Herr aufs Herz legt. Aber lasst uns einen Moment einfach noch, wenn du kannst, auf die Knie gehen, uns vor Gott beugen, ihn anbeten und in der Anbetung ihn sagen, du bist der Herr der Herren. Hier sind wir, wir beten an. Herr Jesus, wir beugen unsere Knie vor dir. Auch die, die es körperlich nicht können, die tun es im Herzen. Und wenn du, Herr, dich nicht erbarmst über uns, damit wir mit dir zu Bethanien gehen, berühre hier unser Herz, Herr Jesus, dass wir nicht nur soziale Dienste tun, sondern dass wir den Menschen wirklich dienen. Ich bete, dass du uns Wege gibst, dass wir dieses Bethanien auch ganz persönlich erkennen und dort deine Güte und deine Freundlichkeit hineinbringen, dass wir Anbetung haben mitten an Orten des Elends. Herr Jesus, wir beugen unsere Knie, weil wir das Elend in der Ukraine jetzt hautnah hier erleben. Und wir bitten um dein Erbarmen. Erbarmen um die Menschen, die du uns jetzt anvertraust in dieser Zeit. Erbarmen für die, die jetzt noch in Sammellagern sind. Erbarmen für die, die jetzt noch auf der Flucht sind. Erbarmen für die, die nicht rauskommen aus den Städten, aus den Kellern, die jetzt frieren und hungern. Aber auch Erbarmen für die Soldaten, die geschickt worden sind von einem Despoten, Herr. Herr Jesus, wir beugen unsere Knie und segnen hinein in diese Situation. Ich möchte nochmal hineinsingen mit der Gemeinde. Segne sie, O Herr, segne sie, O Herr, sende deinen Segen, die Fülle deines Geistes, segne sie, O Herr. Und ich möchte den Segen über uns auch nochmal aussingen mit euch. Segne uns, weil ohne dass er uns an die Hand nimmt, werden wir nicht nach Bethanien gehen. Wir werden weiterhin politisch diskutieren. Wir werden weiter unsere Meinungen haben, aber in Bethanien spielt es keine Rolle mehr. Deswegen brauchen wir seinen Segen, dass wir an seine Hand gehen. Segne uns, o Herr. Segne uns, o Herr, sende deinen Segen, die Fülle deines Geistes. Segne uns, o Herr. Amen.